Werbung. Fonds und Mensch Software. Sie stehen in einem Buchladen der 100.000 Aktienfonds und fragen sich, welche Bücher für Sie geeignet sind? Wir geben Ihnen ein qualitatives Muster an die Hand, damit Sie 3 bis 4 Aktienfonds finden, die zu Ihnen passen. Es zählt nur Ihre Persönlichkeit, sonst nichts. Wir sind produktoffen und neutral. Probieren Sie kostenlos unsere Software. Gehen Sie jetzt auf www.fondsundmensch.de. www.fondsundmensch.de. Ja, dann vielen Dank, Frau Bär, Dorothee Bär. Sie sind eine deutsche Politikerin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie sind Mitglied im Deutschen Bundestag. Sie sind auch unter anderem stellvertretende Fraktionsvorsitzende seit 2021, unter anderem auch für Familie und Kultur in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und ich wollte einmal fragen, bevor wir auch einsteigen, sage ich mal, bei den inhaltlichen politischen Themen, wie es eigentlich dazu kam, dass Sie Politikerin geworden sind, dass Sie in die CSU eingetreten sind und sozusagen auch jetzt Berufspolitikerin sind.
Also ich glaube, es ging mir wie vielen, dass man sich in seiner Jugend schon politisch engagiert. Ich bin mit 14 in die Junge Union eingetreten und dann mit 16 in die CSU gleich, aber nur mit 16, weil es mit 15 noch nicht erlaubt war, sonst wäre ich mit 15 auch schon in die CSU gegangen. Und warum in die CSU? Ich habe mich, das war auch im Vorfeld von der Bundestagswahl, schon auch mit den unterschiedlichen Parteien im Sozialkundeunterricht auseinandergesetzt, habe mich bei der CSU von den Schnittmengen her am meisten aufgehoben gefühlt. Das waren damals auch schon familiengesellschaftspolitische Themen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass ich auch aus einer sehr politischen Familie komme. Das heißt, Politik war schon immer ein ganz großes Thema am Küchentisch, in den Diskussionen. Und da kriegt man natürlich als Kind auch viel mit. Und ich habe sehr viele Kommunalpolitiker in der Familie. Also bei uns war fast jeder Mann irgendwie in der Kommunalpolitik engagiert. Ich bin zwar auch Kommunalpolitikerin, ich bin im Kreistag seit vielen Jahren, aber ich war tatsächlich zuerst im Bundestag, bevor ich dann im Kreistag war.
Okay, und das frage ich manchmal so ein bisschen auch, also die Gäste in meinem Podcast relativ regelmäßig, sage ich mal, gab es da einen Moment oder auch eine Art Umstand gesellschaftlich oder politisch, der Sie damals, sage ich mal, motiviert hat, auch in die Politik zu gehen oder wo Sie auch gedacht haben, da kann man am meisten dann verändern?
Mit 14 war es so, kennen Sie die Schilder auf den Spielplätzen, auf denen steht, dass der Spielplatz nur bis 14 erlaubt ist? Gibt es ja immer so Schilder, dass man auf Spielplätze nur darf im Alter von bis, dass halt Erwachsene, weil man nicht will, dass die kaputt gemacht werden. So. Und da gibt es ganz viele so Schilder. Deutschland ist ja so ein Land der Schilder und auch so ein Land der Verbotsschilder. Und da stand eben Nutzung nur bis 14. Und als ich dann 14 war, dachte ich so, jetzt bin ich ja schon über dem Alter drüben. Das heißt, jetzt habe ich also quasi auch die Möglichkeit, jetzt wo ich schon so alt bin, mich für Kinder einzusetzen, dass die Spielgeräte hergerichtet werden, dass man halt wieder was im eigenen Dorf tun kann. Wenn man schon selber nicht mehr in dem Alter ist, wo man selber auf Spielplätze geht, war das so eine Motivation, sehr lokal was zu bewegen. Also meine ersten politischen Themen waren schon so im eigenen Dorf, im eigenen Ort eben Spielplätze, also beim Bürgermeister vorstellig zu werden. Dann haben wir so Ramadama-Aktionen organisiert, also so Säuberungen, Bachsäuberungen. Wir haben einen Bach, der durch unser Dorf geht, Müll aufgesammelt. Und dann später hat sich es auf den Landkreis erweitert, dann auf den Bezirk und später halt dann auf ganz Bayern. Aber das war so ein stetiges Wachsen. Und was man auch sagen muss, natürlich von den Themen immer sehr stark auch Lebensalter abhängig. Ich habe natürlich in der Schule, ich war Klassensprecherin, ich war sehr, sehr dahinterher, dass in Bayern kein G8 eingeführt wird, was auch zu meiner Schulzeit nicht mehr passiert ist, später dann leider schon, jetzt wieder zurückgedreht. Also auch so schulpolitische Themen. Und als ich dann studiert habe und auch im Senat meiner Hochschule war, im Studentenparlament, dann waren es halt eben so Themen wie Hochschulpolitik und Ähnliches. Ja, also immer sehr lebensalterabhängig, würde ich sagen. Aber so, dass ich in den Bundestag gewählt wurde, war eigentlich gar nicht die Hauptmotivation, Abgeordnete zu werden, sondern ich habe kandidiert 2002 das erste Mal, weil ich unbedingt wollte, dass Edmund Stoiber Bundeskanzler wird. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr, wer Edmund Stoiber ist.
Doch, sagt mir auf jeden Fall was. Also den Namen kenne ich noch, obwohl das jetzt, sage ich mal, ich das damals aktiv, jetzt bewusst nicht so mitbekommen habe, als er kandidiert hatte. Aber ja, auf
Ist auch
jeden Fall.
schwierig im Kindergarten wahrscheinlich.
Ja, genau. Also ich bin 97 geboren, also so genau in dem Alter war ich auf jeden Fall noch nicht politisch so interessiert. Aber ich sag mal so, gab es denn damals auch Alternativen für Sie, wo Sie, ich sag mal, gesagt haben, eine andere Partei wäre eine Möglichkeit, oder?
Nee, nee. Und ich
Okay.
muss auch sagen, in all den Jahren, ich habe ja heuer 30-Jähriges in meiner Partei. Ich bin also quasi, ich wurde aufgenommen, weil ich habe es ja mit 15 schon versucht, hat nicht geklappt. Dann habe ich ein Jahr später nochmal den Antrag gestellt. Und mein Aufnahmedatum in die Partei ist tatsächlich, oder mein Mitgliedsausweis datiert von einem Tag nach meinem 16. Geburtstag. Und deswegen habe ich heuer im April 30-Jähriges, was ich sehr cool finde. Und ich habe auch in den 30 Jahren, klar, man ist mal. Man hadert auch mal, aber nie so, dass ich jetzt gedacht hätte, ich muss austreten oder aufhören, mich zu engagieren. So weit ging es nie. Ich hatte auch nie so den Gedanken, wenn dann Leute immer sagen, oh, wenn ihr das und das macht, dann ist es nicht mehr meine Partei, sondern meine Motivation ist eigentlich immer, Dinge von innen raus zu verändern. Ich wollte nie so am Seitenrand stehen und dann schlaue Bemerkungen machen und man könnte mal, man müsste mal, sondern nie den Konjunktiv, lieber auch nicht unbedingt den Imperativ, manchmal vielleicht schon, aber immer was bewegen zu wollen und immer so gedacht habe, was, wenn meine Partei bei bestimmten Themen nicht auf meiner Linie ist, habe ich halt die Motivation, dann für andere Mehrheiten zu sorgen. Weil man ist ja selber auch Teil der Partei und es liegt ja an einem auch selber, parteiintern Prozesse anzustoßen, die auch zum Umdenken führen. Und ich glaube, das ist mir in den 30 Jahren auch beim ein oder anderen Thema schon auch gelungen, mal so eine Meinung zu drehen oder mal eine Beschlusslage am Parteitag herbeizuführen, die vorher vielleicht eine andere Beschlusslage war.
Okay, das ist absolut nachvollziehbar, also auch verständlich. Aber Sie sind ja jetzt, sage ich mal, auch oder Sie kommen aus dem ja, Kreis Haßberge, so steht es zumindest ja aus auf Ihrer Webseite. Das ist ja in Bayern und ist das auch was Kulturelles, sage ich mal, wo das also stark auch mit dem politischen Engagement zu tun hat, dass man in Bayern sich auch also kommunalpolitisch, also da die CSU so stark verankert ist, dass das eine ganz klassische Wahl ist einfach?
Das ist eine
Also mehr
gute
als auch in anderen
Frage.
Bundesländern, sage ich mal.
Nee, aber das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil bei mir nicht, definitiv nicht. Ich habe aber im Laufe meiner politischen Zeit schon Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die ihre politische Karriere so strategisch geplant haben, dass sie immer gesagt haben, ich bin in die Partei eingetreten, weil ich wusste, nur in der Partei habe ich die Möglichkeit, was zu werden, weil Mehrheit hier und da. Das war mir 0,0 bewusst, als ich mit 14 in die Junge Union bin. Das war mir null bewusst. Zu sagen, wenn man was werden will, sondern mein ureigenster Wunsch war tatsächlich, oder auch das Engagement am Anfang, war immer auch für andere, gar nicht mal so für mich selbst, sondern immer auch für andere im Ortsverband, im Kreisverband und dann, wie gesagt, bei der Kanzlerkandidatur, aber auch bei anderen Positionen in der Partei. Das zum einen und zum anderen könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, nur weil man sagt, ja, die Partei hat da und da mehr Stimmen. Also es wäre ja dann umgekehrt auch so, dass man sagt, naja, wenn man jetzt in dem Wahlkreis im Ruhrpott ist, dann kann man nur ein Bundestagsmandat gewinnen, wenn man in der SPD ist. Also das käme für mich nie in Frage, dafür dann halt die Überzeugungen über Bord zu werfen.
Okay, also es
Ich
geht
muss
auch
noch mal
wirklich.
sagen, mein Mann zum Beispiel ist auch sehr früh in die Junge Union und sehr früh in die CSU, hat dann zwar sehr, sehr lange was anderes gemacht, und hat dann vor 10 Jahren sich nochmal überreden lassen, als Landrat zu kandidieren. Und der kommt zum Beispiel auch aus Bayern, kommt aber aus einem Landkreis, der 70 Jahre lang SPD regiert war. Und der hat dann zwar nach 70 Jahren das Landratsamt für die CSU das allererste Mal erobert, aber das war überhaupt nicht gegeben, sondern das war auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Überzeugungsarbeit auch in der Bevölkerung, weil nach 70 Jahren SPD tritt ja auch irgendwo so ein Gewöhnungseffekt an der einen oder anderen Stelle ein. Und sein Gegenkandidat von der SPD war eigentlich auch schon derjenige, der, wo schon alle gesagt haben, der wird definitiv Landrat. Und deswegen, klar, bei mir im Landkreis war es anders. Wir wohnen zwar nicht so, also wir kommen nicht so weit voneinander her, beide aus Franken, aber das, glaube ich, hat schon immer was auch mit einer großen Grundüberzeugung zu tun, weil ich glaube, dass es die Menschen auch merken, ob man das jetzt nur macht, um an die Macht zu kommen oder um irgendwas durchzusetzen oder ob man auch innerlich so komplett davon überzeugt ist. Also ich könnte nie Klar, es gibt so Sachen, das sind keine Gewissensentscheidungen und es gibt auch mal Entscheidungen, die getroffen werden, die man selber anders entschieden hätte. Fängt ja schon manchmal bei Leuten an, die so Probleme mit Personal haben und sagen, oh Gott, wenn der gewählt wird, dann trete ich aus, wo ich mir immer denke, Personalentscheidungen sind das keine Gewissensentscheidungen. Und bei manchen steuerrechtlichen Geschichten 1% mehr, 1% weniger, das ist vielleicht in die eine oder andere Richtung, findet man es besser und klüger und sinnvoller. Aber meistens sind es ja keine bioethischen Fragen, wo man dann wirklich die Frage stellt, was macht das mit uns, was macht das mit der Gesellschaft? Sind es vor allem auch so irreversible Entscheidungen oder sind es Entscheidungen über Krieg und Frieden? Das ist ja nicht bei jeder Entscheidung der Fall. Und deswegen stelle ich es mir wahnsinnig schwer vor, sich irgendwo zu engagieren, nur weil man denkt, in der Partei habe ich halt die meisten Chancen, was zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gut geht.
Okay, also auf jeden Fall, natürlich, also man sollte nicht nur opportunistisch handeln, sage ich mal, als Politiker, wo man dann sagt, das
Ich
ist.
glaube, man sollte gar nicht opportunistisch handeln. Das fällt einem wahrscheinlich immer auf die Füße.
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass es, ich sag mal so, an dem Punkt auch wichtig ist, natürlich klar zu sein, was möchte man als Politiker, für welche Partei steht man natürlich inhaltlich auch ein und dann kann man damit auch, ich denke, gut erfolgreich sein.
Was
Ich würde.
natürlich nicht heißt, finde ich, dass man zu 100% immer hinter jedem einzelnen Punkt stehen muss. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also es gibt ja auch so Punkte, weil wenn ich es mal an einem konkreten Beispiel mache, es gibt jetzt auch aktuellere, aber in meiner Anfangszeit, ich war immer, damals hieß es noch neue Medien für so dieses ganze Digitalgedöns, wie es damals hieß, zuständig. Und da habe ich sicherlich auch im Digitalisierungsbereich, im neuen Medienbereich, dann auch im Unterausschuss, dann im Ausschuss, an vielen Stellen hatte meine Partei da vor über 20 Jahren auch noch eine andere Einstellung. Oder wenn Sie sich mal anschauen, ich habe ja sehr, sehr früh, ich habe von Anfang an auch Gaming gemacht und Gaming-Industrie unterstützt, den Deutschen Computerspielpreis mit ins Leben gerufen. Da würde ich schon sagen, dass es damals auch in unserer Partei Aussagen gab, nach einem Amoklauf, verbietet Computerspiele oder so. Also das, sowas findet ja Gott sei Dank auch von Innenpolitikern überhaupt nicht mehr statt in unserem Land. Aber das sind halt dann auch so Entwicklungen, die muss man von innen mit prägen. Mit sehr viel Aufklärungsarbeit, mit vor allem auch einem sehr, sehr langen Atem, damit man dann auch sagt, nee, da muss jetzt ein Umdenken stattfinden oder in der Familienpolitik. Also ich kann mich noch erinnern, da war ich zwar selber noch nicht Mutter, aber als ich als ganz junge Studentin, da war ich noch gar nicht im Bundestag, in den Parteivorstand gewählt wurde das erste Mal, würde ich mal behaupten, dass meine Partei da auch nicht am aller progressivsten unterwegs war, was so Ausbau der Kinderbetreuung betrifft. Und das hat dann tatsächlich vor über 20 Jahren dann auch angefangen, unterschiedliche Lebensmodelle dann auch ja, zu unterstützen, trotzdem noch natürlich andere Lebensmodelle zu unterstützen, die von anderen Parteien nicht mehr unterstützt werden, wie beispielsweise, wenn sich Vater oder Mutter auch entscheiden, mal für 2, 3 Jahre zu Hause zu bleiben. Ich glaube, das ist außer bei uns bei niemandem mehr akzeptiert. Aber dann trotzdem dafür zu sorgen, ich bin ja selber voll berufstätig, auch dafür zu sorgen, dass diejenigen, die halt wirklich auch zu 100% arbeiten wollen, auch als Frauen, dass die genauso die Möglichkeit haben, Karriere und Beruf miteinander zu verbinden und jetzt nicht nur, ach Karriere und Beruf, Quatsch, Karriere und Familie miteinander zu verbinden und jetzt nicht nur Beruf und Familie, als eben auch darum geht, dass Frauen in Führungspositionen ganz andere Möglichkeiten haben, als sie es vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten hatten.
Das ist ja auf jeden Fall ein Riesenthema, sage ich mal, das Sie auch ansprechen. Das betrifft ja nicht nur die Wirtschaft, sage ich mal, ist auch im öffentlichen Dienst, in, ich sag mal, ja, also verschiedensten Bereichen, auch über die Politik natürlich. Also das haben wir auch in öffentlichen Ämtern in der Politik, aber dass wirklich Frauen unterrepräsentiert sind in ganz vielen Bereichen eigentlich. Woran machen Sie oder sehen Sie da eine Art Fortschritt grundsätzlich, dass sich das unter anderem durch Gesetzgebung vielleicht verbessert, aber eben auch dadurch, dass ja letztlich es da auch mehr Bewusstsein für gibt, dass es da auch eine Schieflage gibt vielleicht.
Also, es ist immer noch eine Schieflage. Wir sind immer noch weit entfernt von so einem Level Playing Field, was die Repräsentanz betrifft. Also, es ist nicht nur in der Politik, es ist nicht nur in der Wirtschaft. Ich habe damals auch sehr stark dafür gekämpft, obwohl ich jetzt keine Quotenfetischistin bin, aber trotzdem gemerkt habe, dass man in den Aufsichtsräten, in den Vorständen nichts bewegt, wenn es da nicht auch bestimmte Quotierungen erstmal gibt, als Krücke, als Brücke, bis es dann auch zu einer größeren Normalität wird. Aber ich weiß nicht, wann das war. Vor ein, zwei Jahren hat ja das World Economic Forum mal so Statistiken veröffentlicht, wo es hieß, wenn es so weitergeht mit der Gleichberechtigung in Deutschland, dann dauert es noch 200 Jahre. Das sind natürlich jetzt keine sehr positiven Prognosen. Und wir merken halt natürlich ganz unterschiedliche Bereiche, wo Frauen noch überhaupt keine Rolle spielen. Also ich finde, im Sport oder im Profifußball, und damit meine ich jetzt gar nicht die Spielerinnen auf dem Platz, sondern auch im Management, in den Vorständen, in den Aufsichtsräten, da schaut es ja noch zappenduster aus, als das beispielsweise in der Politik ist oder in der Wirtschaft ist. Also da sind wir noch weit davon entfernt. Und wir müssen halt meines Erachtens immer die Gleichberechtigung in allen Feldern sehr stark im Blick haben. Also auf der einen Seite natürlich genau diese Führungspositionen, diese wirklich High-High-High-End-Jobs. Aber auf der anderen Seite werden natürlich jeden Tag Frauen unterdrückt durch sexualisierte Gewalt. Ich bin ja auch sehr stark engagiert beim Thema Prostitution und Menschenhandel. Und solange wir solche Verhältnisse in Deutschland haben, dass wir gerade bei einem Feld, wo Frauen jeden Tag bezahlt vergewaltigt werden und unterdrückt werden und ganz schlimm zugerichtet werden, werden wir es auch nicht schaffen auf allen Ebenen, ob das jetzt in Schulen ist, ob das jetzt im Job ist, ob das in Vereinen, in Verbänden ist, werden wir es auch nicht schaffen. Also wir müssen immer die Gesamtheit im Blick haben. Und da haben wir, obwohl es uns, klar, Vergleiche, ja, obwohl es uns natürlich besser geht jetzt als Frauen im Iran oder Frauen jetzt gerade in Israel oder Frauen in Afghanistan, das ist ja gar nicht der Punkt, aber für ein so hochentwickeltes Hochtechnologieland haben wir auch noch einen weiten Weg vor uns, was die Gleichberechtigung von Mann und Frau betrifft. Und ich merke halt schon, auch von der Stimmung her, leider Gottes natürlich sehr, sehr stark geschürt von der AfD, dass da eher so eine Meinung ist, jetzt reicht es auch mal wieder. Jetzt müssen wir mal wieder das Rad zurückdrehen. Und ich meine, Sie sind vom Alter her da sicherlich wesentlich näher noch dran, aber wenn Sie sich jetzt auch mal so Trends anschauen von den klassischen Housewives, die jetzt wieder anfangen, mein größtes Glück ist es, den ganzen Tag meinem Mann zu dienen. Und damit meine ich jetzt nicht die Frauen, die sagen, ich bleibe jetzt mal bewusst 3 Jahre zu Hause oder der Mann, der 3 Jahre zu Hause bleibt, aber in der Regel ist es ja die Frau, ich bleibe bewusst zu Hause, kümmere mich. Mache die Kindererziehung, habe mit meinem Mann da das auch abgestimmt. Ich bin auch abgesichert, weil wir das vertraglich geregelt haben. Die meine ich nicht, sondern ich meine wirklich die, die sagen, ich will es meinem Mann so schön wie möglich machen, weil er ist ja der Herr im Haus und der Herrscher. Und den Trend merkt man auch. Und das schlägt sich ja dann leider Gottes auch in Stimmen für die AfD nieder, weil die nicht nur eine fremdenfeindliche, in Teilen antisemitische, aber vor allem auch meines Erachtens eine Partei sind, die auch sehr frauenfeindlich sind, behindertenfeindlich sowieso. Das merkt man einfach ganz deutlich.
Auf jeden Fall, das ist bei der AfD natürlich ganz, ganz sichtbar. Das ist eine Partei, die man so nicht unterstützen will, in dem Maße, wie sie sozusagen mit diesen Themen umgeht. Aber klar, diese Rollenbilder, die sie ansprechen, das sind natürlich Dinge, die durch Social Media anscheinend nochmal verstärkt werden. Also diese ganz klassischen Rollenbilder Mann-Frau. Das ist ja auch so ein Problem, das unter anderem auch bei jungen Männern unter anderem auch so ganz krasse maskuline Vorbildpersonen mittlerweile im Internet ja ganz, ganz stark also einen Einfluss nehmen. Andrew Tate, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt, das ist so
Ja,
ein
klar, ganz toxisch, was da kommt. Und es wird abgefeiert ohne Ende. Das ist ganz
ja,
schlimm.
genau,
Ich
also
habe neulich auch
was
so in der Runde, Entschuldigung, in der Runde von Müttern, die jetzt dann auch Jungs in dem Alter haben, auch gesagt, haltet, schaut, dass ihr eure Söhne von den Inhalten von Andrew Tate und Konsorten fernhaltet. Weil das ist ganz krass, wie dann plötzlich auch so ein toxisch maskuliner Umschwung dann stattfindet, auch im Denken.
Aber woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass es sozusagen in diesem Bereich, also dass es da trotzdem so einen großen Bedarf oder dass es, also dass die so viral gehen trotzdem, dass die so, so einen Einfluss nehmen, dass durch TikTok das natürlich, das ist ja die Social Media Form an sich ist natürlich nochmal bestärkt, sage ich mal, weil es da wirklich schnelle Videoinhalte gibt und wirklich schnellen Content, immer wieder neuere Videos, schnellere Impulse und schnellere Eindrücke. Aber dass auch der Content, der vermittelt wird letztlich, dass der ja wirklich ganz letztlich, ja, also nichts mit westlichen Werten wirklich zu tun hat, so von Gleichberechtigung her.
Na gut, es hat natürlich auch was mit den Algorithmen zu tun. Wenn ich einmal so ein Andrew Tate-Video sehe und es länger als ein paar Sekunden anschaue, bekomme ich natürlich auch andauernd wieder diesen Content eingespielt. Das heißt, es verfestigt sich natürlich auch so ein Bild. Oh mein Gott, ja, Wir sind tatsächlich unterdrückt und das Matriarchat macht uns kaputt. Und jetzt haben Frauen so viele Jahre plötzlich die Macht übernommen. Und wenn sie jetzt sagen, nach 2000 Jahren der Männerherrschaft kommen jetzt plötzlich die Frauen, das heißt, aus mir wird nie mehr was und ich muss mich jetzt aus diesen ganz schlimmen Bordern befreien und muss ausbrechen. Und wenn sie das den ganzen Tag eingespielt bekommen, das gilt ja für andere Algorithmen auch. Gibt ja auch den Algorithmus der Emu-Girls, wenn ich den ganzen Tag nur Selbstmordvideos und ich bin so traurig und das Leben ist ganz schrecklich und ich will mir das Leben nehmen, ja, dann bin ich auch irgendwann in dieser depressiven Stimmung. Und im Positiven, wenn ich den ganzen Tag nur lustige Katzenvideos schaue, die werden natürlich nicht ganz so gehypt wie diese negativen Punkte, dann hat man schon das Gefühl in seiner Bubble, glaube ich, gerade als jemand, der noch so auf der Suche ist, der auch noch nicht weiß, wo er im Leben steht, das weiß doch jeder in der Pubertät. Ist doch immer so, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und jeder hat doch auch in seiner Pubertät mal so Zeit mitgemacht, dass man unzufrieden ist mit seinem eigenen Körper, dass man unzufrieden ist im Freundeskreis, dass man Lehrer nicht passt, dass man eine Note nicht passt und dass man aber noch nicht diese extreme Resilienz hat und auch nicht diesen Erfahrungsschatz, den man dann eben als Erwachsener hat, zu wissen, das ist eine Phase, das ist eine Zeit, das wird auch wieder gut. Und du bist weder zu klein noch zu groß, noch zu dick noch zu dünn. Und das ist auch nicht das Entscheidende im Leben, sondern es gibt viel Wichtigeres. Und auch du wirst irgendwann diesen Lehrer nicht mehr haben und so. Also das merkt man ja schon, dass es auch leichter ist in so Lebensphasen, wenn Menschen so wahnsinnig verunsichert sind, sie sich dann leichter zu schnappen. Und dann ist man in diesem Sog gefangen. Deswegen haben wir ja auch jahrelang versucht, auch die großen Plattformbetreiber dazu zu bringen, ihre Algorithmen offen zu legen. Jetzt hat man es wenigstens teilweise geschafft für die Forschung an den Universitäten, um zu sagen, das, was ihr da macht, das ist nichts Gutes. Gerade für die junge Generation ist es nichts Gutes.
Absolut, das ist definitiv so, aber es ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, klar, das ist aktuell nicht optimal, so wie es ist, aber die Medienwelt funktioniert auch stark so, also Social Media funktioniert stark so, aber nicht nur Männer wie Andrew Tate haben jetzt auch einen Anteil daran, sondern natürlich auch InfluencerInnen und das sind ja auch häufig Frauen, die natürlich auch ganz, ganz klassische Frauenbilder ja auch vorgeben auf Instagram oder TikTok, die wirklich sich einfach ganz krass ja ihre Weiblichkeit betonen, was auch okay ist. Das ist halt normal hier auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bewegt es natürlich auch für andere Frauen oder junge Mädchen oder junge Frauen, die sich das angucken, Fragen, warum man selber vielleicht nicht so aussieht oder so mal als Beispiel genommen. Also warum ist das so, dass sich das so stark, also das ist irgendwie keine Art der Mitte da gibt oder keine mittige Darstellung von normalem Leben eigentlich, sondern dass es einfach wirklich so stark überspitzt ist. Und was kann auch Politik in dem Fall tun, um wirklich auch vielleicht auch jungen Wählern und auch jungen Leuten irgendwie zu sagen, man muss sich davon nicht so stark beeinflussen lassen?
Also ist eine gute Frage. Ich denke natürlich, dass diese normalen Content-Geschichten halt auch nicht ziehen, weil nochmal, die werden auch nicht nach oben gespült. Und viele denken ja, normal bin ich selber, ich will zu irgendwas aufschauen, ich will nach was anderem streben oder das Leben hätte ich auch gerne oder warum habe ich das nicht? Und wenn man so, es gibt ja diese 80-20-Regel, dass nur 20% von dem, was man sieht, auch tatsächlich die Person ausmacht, die man sieht, und die anderen 80%, die sieht man halt nicht, aber durch die 20% denkt man halt, dass diese Person zu 100% immer nur Markenklamotten hat, immer nur perfekt gestylte Haare, immer nur perfektes Make-up, dass das natürlich schon dann auch frustrierend ist. Und Aussehen, und man kann sie auch erweitern auf Ernährung, auf vegane Ernährung, vegetarische Ernährung, Pesketarier, Paleo, was es auch alles gibt. Das sind natürlich teilweise auch so Religionsersatzpunkte geworden, die es halt, die einem halt vielleicht auch Halt geben, weil man sagt, da habe ich jetzt halt dann auch nochmal einen Einfluss. Ich habe nicht auf viel Einfluss, ich habe keinen Einfluss drauf, wer meine Eltern sind, ich habe keinen Einfluss drauf, wer meine Lehrer sind, ich habe keinen Einfluss drauf, jetzt als Jugendlicher, was jetzt die Lebensumstände sind, wohnen, schlafen und so weiter. Das ist ja alles vorgegeben in der Zeit, wenn ich noch abhängig bin. Wo ich schon Zeit habe, ist, ich kann mich um mein Aussehen kümmern, ich kann mich um meine Ernährung kümmern und deswegen hänge ich mich da so wahnsinnig ran, weil das Ganze ist, was mir noch so Lebensinhalt etwas vermittelt. Und das sind halt meistens auch diejenigen, die jetzt auch vielleicht nicht das allerhöchste Selbstwertgefühl haben, sondern wo so ein gewisser Gruppensog entsteht. Und das merkt man ja auch. Wir werden es jetzt sicherlich wieder in ein paar Wochen erleben am Girls' Day. Nicht nur in Deutschland, auch durchs Internet ist es ja richtig krass geworden, egal wo sie auf der Welt unterwegs sind, in Asien, in USA oder in Europa. So 14, 15, 16-Jährige, die schauen alle gleich aus. Was so die Klamotten betrifft, was den Haarstyle betrifft. Es war natürlich vor 30 Jahren nicht so, weil da hat sich's mehr so auf Regionen beschränkt. Und jetzt ist es halt oft so ein totaler gleichgeschalteter Outfit, Lifestyle, der völlig austauschbar ist. Das ist halt der bestimmte Sneaker, das ist der bestimmte Haarschnitt, das ist der Stanley Cup, das ist der Sephora, das ist Sephora Make-up und was weiß ich. Also das ist jetzt noch nichts Dramatisches. Es wird halt nur dramatisch, wenn das zu so einer Obsession wird oder wenn es dann halt sich in eine negative Spirale entwickelt.
Und auch keine, klar, also weniger Individualität vielleicht da ist und weniger Unterscheidbarkeit auf der anderen Seite. Aber es gibt ja auch, sage ich mal, auch Pläne jetzt, also wenn wir nochmal zurückgehen, aus also dem Einfluss von TikTok unter anderem, dass Regierungen ja auch sagen, da möchte man auch eingreifen. Es gab da teilweise auch Verbote von TikTok, unter anderem in den USA wurde das diskutiert, in einigen Bundesstaaten soll man das verbieten oder nicht. Also die negativen Einflüsse von TikTok sind ja extrem und auch auf Facebook und andere soziale Medien. Da gab es ja auch kürzlich auch vom US-Kongress gab es da ja auch Anhörungen, unter anderem Mark Zuckerberg wurde auch angehört, was da für massive negative Konsequenzen für junge Leute, Teenager gibt, über Cybermobbing, über verschiedenste, ja, ich sag mal, also andere Kanäle, wo da wirklich ganz negative Sachen drüber kommen. Also, was kann man als Politik da machen? Gibt es da auch Überlegungen auch in der Bundesregierung oder vom Bundestag, wie man da das vielleicht kanalisieren kann, wie man da konkreten Riegel vorschieben kann, um unter anderem vielleicht Cybermobbing zum Beispiel vorzubeugen?
Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, da diesbezüglich auch sehr stark in die Aufklärung zu gehen. Mit den Verboten, ja, gibt es ja auch immer so Altersbeschränkungen, die gibt es ja theoretisch, nur hält sich halt niemand dran. Und deswegen ist halt auch wichtig, Aufklärung nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei den Eltern, weil natürlich, wenn jetzt das Smartphone komplett aus der Hand gegeben ist, und oft ist es ja schon in der Grundschule der Fall, man ist ja schon ein Alien, wenn man sagt, Grundschule nicht, erst an der weiterführenden Schule dürfen sie ein Smartphone haben, weil normales Handy zum Telefonieren reicht ja sowieso nicht, also internetfähig muss alles sein. Und dann aber sind auch Eltern oft dabei, die sagen, naja, klar, du bist erst 11, aber du kannst natürlich auf TikTok, und dann werden Inhalte nicht kontrolliert und dann wird nicht geschaut, womit sich die Kinder den ganzen Tag beschäftigen. Erziehung ist halt viel, viel, viel schwieriger und komplexer geworden. Früher, wenn man es mal ganz holzschnittartig macht, kann man sagen, Kinder waren beim Spielen draußen. Sobald sie zu Hause waren und sobald sie auch in den eigenen vier Wänden waren, waren sie sicher und geschützt von der Außenwelt. War das Festnetztelefon und da war halt ein Fernseher mit drei Kanälen im Wohnzimmer. Und eigentlich angefangen, dass auch ganz, ganz, ganz junge Kinder plötzlich Gefahren ausgesetzt sind, die es so früher nicht gab, hat es eigentlich mit Einführung von Touchscreens. Das heißt, sie hatten auch das allererste Mal die Situation, dass sie noch nicht mal lesen und schreiben können müssen, um sozusagen im Internet zu surfen, ja, die sogenannte Generation Vision. Es geht natürlich bei 3-, 4-Jährigen auch. Du setzt sie einmal vor so ein Teil hin, weil es ja auch klar mal bequem ist, wenn sie mal kurz ihre Ruhe geben. Das ist ja auch menschlich. Und dann schaltest du mal so Hello Kitty ein zum Beispiel. Und wenn du dann aber in einem unbeobachteten Moment, es ist mir auch schon von Eltern geschildert worden, dann auf YouTube Hello Kitty anschaust, ohne dass du schaust, wie geht dann automatisch das nächste Video weiter. Dann kommen vielleicht als nächstes Hello Kitty Manga verkleidete Asiatinnen und im nächsten Video ist halt dann Hello Kitty verkleidet Manga Sex zu sehen oder ähnliches, wenn da keine Kontrolle stattfindet. Und das auch immer wieder Eltern klarzumachen, ihr müsst auch Jugendschutzeinrichtungen installieren. Das ist natürlich auch, ich kenne das ja auch als Mutter, das ist natürlich nervig und das ist auch für die Kinder nervig, wenn sie dann dauernd sagen, gib mir mal die App frei, gib mir mal das frei, gib mir mal die Bildschirmzeit frei. Wobei da sind die natürlich auch extrem clever, das zu umgehen. Und es ist anstrengend. Das kostet in einer Familie auch wahnsinnig Zeit, Kraft, Nerven. Welches Computerspiel spielst du? Welchen Apps bist du unterwegs? In welchen Gruppen bist du? In welchen Gruppen bist du nicht? Eine ganz große Pest sind ja auch Kettenbriefe oder diese Momo-Puppen, die dann weitergeschickt werden. Oder wenn du nicht das mindestens an 100 Schulfreunde weiterschickst, dann kommt heute Nacht jemand und bringt dich um. Das ist ja jeden Tag Lebensrealität an deutschen Schulen. Und da einfach nur zu sagen, ich verbiete jetzt mal, dass ihr auf TikTok seid, wenn das Cybermobbing meistens auch über WhatsApp stattfindet. Das ist nicht die Lösung, die funktionieren wird, meines Erachtens.
Ja, nachvollziehbar. Also es ist natürlich ganz vielschichtig, aber auch oder auch als Beispiel sage ich mal jetzt, es gibt ja auch ganz viele Computerspiele, wo da auch Gewalt verherrlicht wird, wo da wirklich Gewalt in verschiedensten, also alleine was jetzt Waffengewalt angeht, also Militärspiele, das sind ja wahnsinnig, auf der einen Seite wahnsinnig erfolgreiche Spiele, insbesondere auch bei Jungs und bei Männern sind das ja, oder Teenagern, sehr erfolgreich, aber wenn man sich jetzt auch mal anguckt angesichts der Weltlage, wir haben Krieg in Europa, es gibt die israelische Offensive in Gaza, wo unheimlich viele Zivilisten umkommen. Also es gibt ja überall Krieg auf der Welt und über Jemen und Afrika. Und Afrika hat man auch noch gar nicht gesprochen, so richtig, was auch in Äthiopien passiert unter anderem. Also da gibt es überall ganz viele Konflikte, aber letztlich haben trotzdem solche Spiele auch Hochkonjunktur. Also wie kann man eigentlich da das nachvollziehen und wie kann man da auch als Politiker vielleicht auch versuchen zu sagen oder zu vermitteln, dass so Gewaltverherrlichung in solchen Spielen an sich also auch nichts Gutes ist, wenn man sich die Weltlage aktuell anguckt.
Also zu Israel möchte ich noch sagen, dass die Israelis ihr Volk verteidigen und bei den Palästinensern die Hamas ihre Zivilisten auch als Schutzschilde verwendet. Ich finde, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Unterschied und auch ein ganz wichtiger Punkt, den man machen muss, damit es nicht so stehen bleibt, ja, die machen da jetzt die Offensive. Also ich finde, zur Wahrheit gehört schon dazu, was ist passiert am 7. Oktober und was sind dann eben auch die Reaktionen drauf. Losgelöst davon gab es natürlich schon immer den Wunsch, auch eine Waffe bei sich zu haben. Also es gab schon immer, auch früher im Fasching, wollte man, egal welches Kostüm man hatte, Cowboy, Indianer, was auch immer, gerne noch so eine kleine Pistole dabei haben. Also die Mädels vielleicht weniger, gab es auch einzelne, aber auch bei den Jungs war das natürlich cool mit diesen kleinen Streifen, wo man drauf gedrückt hat und dann hat es halt mal so Puff gemacht hat. Stunken wie Sau, das gab es natürlich bei allem und trotzdem sind die alle keine Gewaltverherrlicher geworden oder Kriegsverherrlicher geworden. Und bei den Computerspielen muss man halt eben genau nachschauen, für welches Alter sind die auch geeignet. Und ich finde, wir haben schon einen sehr, sehr guten Jugendschutz in Deutschland. Wir haben die USK, unabhängige Prüfstelle, wo wirklich auch genau eingestuft wird, für wann ist welches Spiel wie geeignet. Nur da fehlt es dann auch wieder an der Aufklärung. Ich habe das ja in meiner langen Zeit in der Gaming-Branche auch erlebt. Wenn Sie Eltern und Großeltern nicht schulen, wie ist denn die Lebensrealität? Dann ist es so, dass zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein Lego kaufen, wenn Sie jetzt ein Puzzle kaufen und bei irgendeinem Lego zum Zusammenbasteln steht drauf ab 12 und der Achtjährige kann das schon zusammenbauen, dann sagt man, boah, Hammer, ich habe ein hochbegabtes Kind zu Hause oder beim Puzzle mit 100 Teilen ab dem und dem Alter, wenn das jemand macht, der ein, zwei Jahre jünger ist, mega. Und dass es oft ganz schwer ist, Eltern und Großeltern zu vermitteln, auf dem Shooter steht USK 16 oder USK 18, dann kannst du nicht stolz sein, wenn dein Zwölfjähriger das schon kann, weil der einfach so gut an der Konsole ist, sondern dann hat es eine Jugendschutzeinstellung und das bedeutet eben nicht, der ist besonders smart, sondern du bist besonders verantwortungslos. Und das haben wir meines Erachtens nicht richtig geschafft, flächendeckend so eine Aufklärungskampagne zu haben, da auch genauer hinzuschauen, weil nochmal, wie ist die Lebensrealität? Es ist ultra, ultra anstrengend, weil die Verbote, von denen Sie vorhin auch gesprochen haben, die müssen natürlich in erster Regel mal vom Elternhaus kommen. Also ich gehöre schon in eine Partei und das ist auch meine feste Überzeugung, wo ich finde, dass die oberste Erziehung erstmal in den Familien und bei den Eltern liegt und nicht der Staat zuerst da sein muss, sondern erstmal die Eltern und für bestimmte Bereiche, wo es schwierig ist. Deswegen sage ich auch, manche Dinge müssen in der Schule vermittelt werden, weil Eltern es gar nicht schaffen, weil sie es auch gar nicht kennen, weil sie gar nicht die Fähigkeiten haben, im digitalen Bereich die Erziehung so zu gestalten, wie es eigentlich notwendig wäre, dass es dann neben Elternhaus eben auch noch so eine gewisse Medienerziehung ein aufklären, was Deepfakes sind, was, wenn wir bei Spielen sind, da sind wir jetzt auch gerade dran zu schauen, ob man zum Beispiel Lootboxen oder Ähnliches in den Spielen verhindern kann oder verbieten kann,
Was für
dass sich
Boxen? Entschuldigung, was?
Lootboxes, das sind innerhalb der Spiele Boxen, wo sie zum Beispiel, wenn sie mit Levels nicht weiterkommen, dass sie sich dann so Waffen kaufen können oder nochmal extra Booster kaufen können und extrem viel Geld ausgeben müssen, um auf ihr nächstes Level zu kommen. Also so vermeintlich kostenfreie Spiele, die auch noch furchtbare unregulierte Chat-Funktionen haben, ist ja das nächste Problem, aber in diesen Lootboxen eben, ja, Kinder, Jugendliche in so Schuldenfallen tappen, in eine Abhängigkeit gezogen werden, weil sie halt dann unbedingt das nächste Level erreichen müssen und dann viel, viel Geld ausgeben für so ein wirklich doofes Spiel, weil es gar nicht anders geht und weil es auch nicht funktioniert, ein Level zu schaffen, ohne dass man solche In-App-Käufe in diesen Lootboxen beispielsweise macht.
Okay, verstehe. Das ist okay, nachvollziehbar. Wusste ich nicht, dass es sowas existiert. Also, dass da sowas in den Spielen noch so stark angegangen wird.
Wir
Aber
haben
gut.
noch keine Kinder, oder?
Ich habe keine Kinder, nein.
Nee. Man muss sich, deswegen sage ich immer, wenn Leute sagen, ja, es betrifft mich alles nicht, ich bin schon, dann sagt, nee, wenn ja jeder, der Kinder hat, den wird es irgendwann wieder betreffen. Das heißt, man muss immer up to date bleiben,
Ja.
weil es trifft. Ich habe auch, als ich damals Abitur gemacht habe, habe ich gedacht, ich habe nie mehr was mit der Schule zu tun. Halleluja. Und kaum hat man ein Kind, hat man nur noch mit Schule zu tun.
Das
Das
stimmt,
ist sehr anstrengend.
das ist so, auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man natürlich also auch irgendwo aber auch unterscheiden an dem Punkt, weil ich das aus nur eigener Erfahrung kenne, was jetzt, sage ich mal, den Erwerb von solchen Spielen angeht, die 16-Jährige oder auch unter 16-Jährige dann kaufen, die aber ab 16 oder erst ab 18 zugelassen sind, dass das ja über Umwege passiert, dass die Eltern einem das entweder kaufen oder dass das man das irgendwie, ja, auf welchem Weg auch immer, sich das irgendwie dann trotzdem über Internet bestellt, wo man das dann eben doch die Altersabfrage nicht so ja, ganz konkret genommen wird oder nicht so ganz strikt genommen wird. Letztlich also die Kinder in der Regel oder die Jugendlichen immer Zugriff auf Spiele haben, wo sie eigentlich altersmäßig nicht für zugelassen sind. In der Regel kann man, glaube ich, stark davon ausgehen. Also ist es ja dann auch eine Art, Sie sagen zwar Verantwortung von den Eltern, aber dass auch toleriert wird trotzdem in der Gesellschaft.
Ja, und nochmal, also vielleicht nochmal eins zurück, was man, weil wir gerade von Verboten gesprochen haben, was man machen kann, wenn man es nochmal ganz konkret an diesem Lootboxen-Beispiel macht. Andere Nachbarländer haben jetzt diese Lootboxes schon als Glücksspiel eingestuft. Und über dieses, wir stufen das als Glücksspiel ein, also ein illegales Glücksspiel, haben die Möglichkeit eben gehabt, das Ganze zu verbieten. Wir haben das noch nicht. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, da kommt man dann auch gesetzgeberisch mal an ein Phänomen. Wie gesagt, wir haben ja vorhin gerade gesagt, wie komplex das ist und wie vielschichtig, dass man versucht, dem Ganzen dadurch Herr zu werden.
Okay, also klar, die Komplexität ist zwar da, aber nur nochmal, um auf den Punkt zu kommen, dass sozusagen es de facto schon man davon ausgehen kann, dass viele junge Leute in Besitz sind von Material, das sie eigentlich nicht besitzen dürften oder dass sie nach Gesetz nicht besitzen dürften oder damit nicht umgehen dürften. Kann man da als Gesetzgeber, und jetzt sage ich mal so nur als Beispiel, die Ampelregierung will Cannabis legalisieren? Wo ich ein bisschen der Meinung bin, ich bin da kein Fan von und ich stehe da jetzt eigentlich nicht so dahinter, obwohl ich das jetzt auch nicht konsumiere. Also ich habe das jetzt als eher jüngerer oder als Vertreter der Generation, wo das vielleicht noch einige konsumieren, sage ich mal, bin ich trotzdem der Meinung, dass man so auch nicht eigentlich umgehen kann, indem man sagt, man löst jetzt locker jetzt einfach die Regeln, um zu hoffen, dass sich dann Besserung einstellt, weil am Ende wird es dann trotzdem weiter konsumiert, glaube ich. Und so ähnlich ist es doch auch mit diesen gewaltverherrlichenden Videospielen.
Also ich finde es spannend, dass Sie das sagen, auch mit Cannabis, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich gehe ja sehr viel in Schulen rein und diskutiere mit Schulklassen. Die Frage nach Cannabis kam die letzten 20 Jahre immer, aber es war noch nie der Fall, dass ich es nicht geschafft habe, den Jugendlichen zu erklären, warum das keine gute Idee ist. Und ich fand es jetzt auch spannend. Auch letzte Woche war ich erst wieder in ein paar 11. Klassen. Da will das niemand. Da war das eher so, dass noch der Wunsch kam, nicht nur Cannabis nicht zu legalisieren, sondern auch strenger, was Jugendliche betrifft, mit Alkohol umzugehen. Weil bislang ist es ja so, dass man auch mit 14 in Begleitung der Eltern trinken kann, was ich übrigens auch für völlig falsch halte. Gerade auch wegen Gehirnentwicklung und anderem. Da müsste man eher da noch mal viel, viel stärker in den Kinder- und Jugendschutz reingehen. Aber das sehe ich genauso. Also ich glaube, dass die Regierung auch gegen den Willen der Bevölkerung, der Mehrheit der Bevölkerung es durchgesetzt hat. Bei den Eltern sind es auch über 70%, die dagegen sind. Wenn man sieht, dass ein Gehirn bis 25 überhaupt nicht völlig ausgereift und völlig entfaltet ist, wenn man sieht, dass die Regelung jetzt beinhaltet, dass auch ab 100 Meter von Schulen und Kindergarten entfernt halt gekifft werden kann, dann ist das was, wo ich sage, da muss man sich nur die holländischen Nachbarn anschauen und feststellen, dass es in den Niederlanden, die würden gerne das Rad zurückdrehen, wenn sie könnten, können sie jetzt aber nicht. Und wir machen jetzt eine Regelung, die viel, viel dramatischer ist, die vorsieht, dass ich auch als Konsument 75 Joints mit mir rumführen darf, wo man auch, also ich habe auch noch nie so ein Ding geraucht, ich habe auch noch nie eine normale Zigarette geraucht. Ich kann mir nur vom gesunden Menschenverstand vorstellen, dass 75 so für den Eigenbedarf vielleicht nicht einer Notwendigkeit entsprechen. Das heißt, es wird auch so ein Legalisierungsprogramm für Dealer, was die Regierung jetzt umgesetzt hat. Und jetzt muss man halt mal schauen, auch im Vollzug. Bayern wird es ganz, ganz streng handhaben, auch was diese Anbauclubs und Ähnliches betrifft. Das wird sicherlich sehr bürokratisch ausgestaltet werden, weil man dem Ganzen einfach keinen Vorschub leisten möchte. Und weil es auch da wichtiger ist, zu sagen, was macht ihr eigentlich mit eurem Leben? Und da kann man jeden fragen aus der Lebenserfahrung, dass diejenigen, die zu Schulzeiten die größten Kiffer waren, dass aus denen eigentlich im Leben überhaupt nichts geworden ist, ganz im Gegenteil. Und dass das nicht diejenigen sind, die mal später erfolgreich sein werden, von so Folgeproblemen ganz abgesehen. Ich habe auch im Vorfeld haben wir uns sehr, sehr viel Zeit genommen, auch mit Ärztinnen und Ärzten zu sprechen. Wenn man sieht, dass die meisten Psychosen auch durch Cannabiskonsum mit ausgelöst werden, wenn man sich mit Ärzten auch aus Unfallkrankenhäusern beschäftigt, da hatten wir neulich auch einen Leiter da vom Unfallklinikum in Hamburg, der sagt, ein Joint und der war so abgedriftet, S-Bahn surfen, Arm ab, Bein ab, gerade noch überlebt. Aber da siehst du, dann denkst du dir, Wahnsinn, und solchen Gefahren setzen wir vor allem jetzt auch Kindern und Jugendliche aus. Und das von einem Gesundheitsminister, jetzt muss ich doch mal politisch werden, der sich hinstellt und sagt, wie schädlich Salz ist, und der isst überhaupt kein Salz. Der lässt sich, erzählen Kollegen sogar, wenn er essen geht, den Koch kommen und sagt, wenn ich Nudeln esse, die dürfen nicht in Salzwasser gekocht werden, weil er gar kein Salz zu sich nehmen will. Und macht jetzt auch gleichzeitig, dass er sagt, ja, wir müssen vor den Gefahren warnen, aber macht eine Legalisierungskampagne. Das passt halt hinten und vorne nicht zusammen. War auch keine Notwendigkeit, aber das war natürlich jetzt auch das Einzige, was die Ampel zusammenhält, gerade in diesen ganzen gesellschaftspolitischen Fragen, weil sie sich schon wirtschaftspolitisch, umweltpolitisch, klimapolitisch, finanzpolitisch null einigen, weil der Haushalt einer der schlechtesten Kompromisse überhaupt ist. Dann sind halt das genau die Themen, wo man feststellt, ja, da haben halt leider SPD, Grüne und FDP die einzige Schnittmenge, die sie noch zusammenhält in so einer Regierung.
Ja, auf jeden Fall. Und es scheint auf jeden Fall nach wie vor kontrovers zu sein. Ich glaube, ich weiß zwar nicht, wie das in der Ampel, sag ich mal, also sag ich mal, wie inwiefern das ein Konsens ist aktuell oder ob es da auch noch einiges an Widerstand gibt, aber klar ist ja, dass der Konsum von Drogen, von Cannabis in Deutschland ja schon auch enorm ist, trotzdem natürlich auf dem illegalen Markt und aber auch nicht nur Cannabis, auch Kokain zum Beispiel und andere Drogen in Deutschland wahnsinnig viel konsumiert werden und es also anscheinend da auch echt wenig Kontrolle gibt, weil es wirklich ganz, ganz viel über Häfen, sei es in Hamburg oder in Belgien, irgendwie auf den europäischen Markt gelangt. Also wie kann man das als Politik kontrollieren? Ist das dass da auch in der Bevölkerung, weil letztlich muss man ja vom Konsumenten anfangen und sagen, wenn du das zu dir nimmst, dann wird das Folgeschäden haben, die sind nicht abzusehen. Also da muss man ja auch, glaube ich, beim Konsumenten anfangen und sagen, mach das lieber nicht.
Ja, und reden Sie mal mit der Polizei, was auch die Verkehrsunfälle betrifft. Ich war in meinen Polizeiinspektionen, die sagen jetzt schon, über die Hälfte der Verkehrsunfälle sind auf illegale Rauschmittel zurückzuführen. Weil es natürlich auch ganz, ganz schwer ist im Vergleich zu Alkohol, wo du halt auch das messen kannst, wo du auch weißt, wie viel du abgebaut hast, nach wie vielen Stunden, ist es oft Tage danach noch nachweisbar und wie sich das Ganze dann entwickelt. Also ein Kollege hat jetzt erzählt, am Wochenende war nachts auf SternTV, hat eine Journalistin einen Feldversuch gemacht und ist in so einem Fahrsimulator gefahren. Danach hat sie unter ärztlicher und psychologischer Aufsicht einen Joint geraucht und ist dann in diesem nochmal in den Fahrsimulator und ist dann dauernd über Bordsteine gefahren, hat Autos gerammt, und musste dann sogar diesen Feldversuch abbrechen, weil ihr so schlecht war, dass sie auch rausgeführt werden musste. Das heißt, man schädigt ja nicht nur sich selbst, man schädigt ja auch noch seine Mitmenschen. Wenn ich dann tatsächlich unter dem dann legalen Konsum mich dann auch, weil das auch noch nicht geregelt ist, auch von der Ampel noch nicht geregelt ist, wir haben zwar jetzt das Gesetz ist jetzt leider gegen unsere Stimme durch den Bundestag durch. Jetzt wird nochmal geschaut, kann man über den Bundesrat noch irgendwas retten? Ich glaube es nicht, weil die Mehrheit ja dafür war und auch die Mehrheit der Länder ist ja von Ampelkolleginnen und Kollegen besetzt, wobei auch da spannend ist, dass auch zum Beispiel der FDP-Innenminister in Rheinland-Pfalz gesagt hat, dass er da völlig dagegen ist. Also auch diejenigen, die wirklich für Polizei und Vollzug zuständig sind, sagen, das kann in der Praxis nicht funktionieren. Und deswegen muss man jetzt mal schauen. Dann haben sie ja noch eine ganz komische Regelung. Also die werden jetzt ja wegen dem Inkrafttreten, wird es später sein, aber das Inkrafttreten des Gesetzes war für den 1. April geplant. Und die Legalisierung des Anbaus der legalen Clubs erst für den 1. Juli. Das heißt, sie müssen, um dann legal zu kiffen, aber auf illegales Material nochmal zurückgreifen und. Also da ist alles so falsch an dem Gesetz, wie man sich es nur vorstellen kann. Es musste halt jetzt schnell noch durchgezogen werden. Es musste aber so spät durchgezogen werden, auch das hört man aus Ampelkreisen, weil ja nächstes Jahr schon Bundestagswahlen sind, damit dann so Langzeitstudien, negative Langzeitstudien noch nicht verfügbar sind vor der nächsten Bundestagswahl, dass sie dadurch schon mal dann keine Wahlschlappe haben oder weniger Stimmen bekommen. Also das ist in jeder einzelnen Hinsicht völlig vermurkst, völlig schlecht und wird auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen und wird auch nochmal weiteren Delikten Tür und Tor öffnen, weil klar, wie Sie es auch sagen, es wird natürlich, je härter die Drogen sind, auch mehr Geld verdient werden. Und es wird natürlich, wenn ich erstmal den Einstieg habe über Cannabis und dann auf andere Drogen umsteige, muss ich die ja auch wieder beziehen. Und für Dealer lohnt sich es natürlich dann auch nur dadurch wieder mehr Geld zu machen. Und dann hast du halt Waffenhandel, Menschenhandel, Geldwäsche, das zieht sich da alles zusammen. Bandenkriege, die man in Holland jetzt sehen kann, in diesem ganzen Drogenmilieu, Journalisten, die es aufdecken wollen, die erschossen werden und. Also ich habe null Verständnis, wo wir schon der Puff Europas sind, dass wir jetzt auch noch zum Dealer-Hotspot Europas werden, was wir bislang unseren Nachbarn überlassen haben. Also auch eine Maßnahme, die ich in keiner Weise nachvollziehen kann.
Ja, nee, ich bin da auf jeden Fall bei Ihnen. Ich glaube, dass das definitiv ein Riesenproblem ist. Und Sie sagten, klar, dass, also, weil Prostitution ist ein Riesenthema in Deutschland oder aus kulturell historischen Gründen ist es anscheinend eine riesige Branche. Und es hängt ja stark mit auch der also mit der Drogenindustrie, sage ich mal, zusammen mit dem illegalen Drogenverkauf, dem Drogenanbau und der ganzen Logistik, die dahinter steckt und so. Also es ist ja ein riesiges Geschäft, auch wenn man sich überlegt, was die Drogenumsätze im Jahr, allein Kokain betrifft in Europa, das geht in die zig Milliarden, also um die 50 Milliarden oder so angeblich, habe ich mal, oder ich weiß nicht, ob es jetzt nur um Kokain ging oder um alle illegalen Drogenkonsum, aber auf jeden Fall, also im Konzernbereich, was da an Umsätzen gemacht wird. Und das ist ja auch bei Prostitution, schätze ich, ähnlich. Zumindest wird das auch eine enorme wirtschaftliche Bedeutung auf der einen Seite haben, aber letztlich sind die Menschen, die darunter leiden, ja, also Individuen am Ende. Und das sind auch die Konsumenten der Drogen auch am Ende. Also, das ist ja stark, hängt ja alles stark miteinander zusammen, so ein bisschen. Also, und es gibt ja auch Bewegungen, wo man sagt, wollte man Prostitution verbieten in Deutschland? Also, sind Sie jemand, der sagt auch, das möchten Sie, also Ihrer Meinung nach würde es am besten verboten werden, weil dann würde man das ähnlich wie bei Cannabis oder bei Kokain ja besser in den Griff bekommen.
Also ich finde, wir brauchen ganz dringend ein Sexkaufverbot, weil, wie gesagt, wir sind der Hotspot, wir sind der Puff Europas. Wir haben über 80% der Prostituierten, die hier in der Illegalität leben, im Dunkelfeld, die versteckt werden. Warum? Weil die große Anzahl, auch über 80% der Prostituierten in Deutschland Ausländerinnen sind. sehr stark aus Osteuropa. Das hatten wir eben auch im Zuge der Osterweiterung. Rumäninnen, Bulgarinnen. Wir haben jetzt die Anzahl der Prostituierten, die aus der Ukraine kommen seit dem Angriffskrieg, die hat sich verdoppelt. Also die Ukrainerinnen. Und wir haben auch Afrikanerinnen, wir haben auch Asiatinnen. Und ich kämpfe da sehr stark dafür. Ich habe auch in meiner Fraktion mit Kolleginnen und Kollegen erst ein Papier geschrieben, jetzt auch einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht. Wir haben jetzt auch eine ganz spannende, leider spannende Debatte gehabt im Bundestag vor ein paar Wochen, einer der letzten Sitzungswochen. Und da finde ich es halt wirklich krass, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion als einzige Fraktion geschlossen für ein Sexkaufverbot ist, weil man sagt, man kann Frauen, sobald sie mal in der Prostitution sind, da kann man sie ganz schwer schützen. Das heißt, wir müssen sie vor der Prostitution schützen, dass sie da gar nicht erst reinkommen. Aber dass zum Beispiel eine Partei wie die Grünen, die sich immer hinstellen und sagen, ja, wir sind ja so für Frauenrechte und ja, feministische Außenpolitik und haha, ist uns alles ganz wichtig und die Frauenrechtlerinnen schlechthin. Die stellen sich hin und sagen, da werden zwar Frauen ausgebeutet. Und ich meine, ich sitze jetzt gerade hier im Bundestag, das sind keine 2000 Meter Luftlinie, Kurfürstenstraße, wo das jede Minute gerade passiert, während wir hier sprechen, auf offener Straße, in Verrichtungsboxen, in Etablissements, in Wohnungsbordellen, in Airbnbs. Dass die sagen, nee, aber wir müssen schon auch an die Selbstbestimmung der Frau denken. Ja, wo ist denn das eine Selbstbestimmung, wenn ich am Tag, um überhaupt, wenn überhaupt, über die Runden kommen kann? Das meiste Geld landet eh bei den Zuhältern. Wenn man das sagt, man muss jeden Tag 10, 12, 13 verschiedene Männer an sich ranlassen, egal wie alt die sind, egal wie sie riechen, egal was sie für perversen Wünsche haben. Und da wird von Selbstbestimmung gesprochen. Das passt halt einfach nicht zusammen. Und das finde ich schon wirklich skandalös. Ich bin da sehr stark dahinterher. Ich bin da auch an der Bundesfrauenministerin dauernd dran, die da eine ganz große Enttäuschung ist, was Frauenrechte betrifft. Ich habe jetzt neulich in einer der Regierungsbefragungen mal den Bundeskanzler danach gefragt, der wesentlich empathischer reagiert hat als die Frauenministerin, es auch einen unhaltbaren Zustand findet, was umso bemerkenswerter ist, weil er ja auch mal der erste Bürgermeister von Hamburg war. Also wenn man in einer Stadt auch weiß, wovon man spricht, dann sicherlich in Hamburg. Also ich bleibe da weiter dran und ich hoffe, dass wir ein Modell ähnlich analog dem nordischen Modell, was es auch schon in mehreren Ländern auf der Welt gibt, auch in Deutschland einführen können. Warum? Damit die Prostituierten auch mal aus der Strafbarkeit rauskommen, aus der Illegalität rauskommen und gleichzeitig aber die Freier in die Bestrafung reinkommen, weil ich finde, keiner hat das Recht, einen anderen Körper zu kaufen und damit machen zu wollen, was man eben möchte. Und bei den schweren Verletzungen, die da jeden Tag einhergehen, bei den physischen Schäden, bei den psychischen Schäden, vielleicht eins noch, was mir eine Ärztin gesagt hat, was mir auch nicht mehr aus dem Kopf geht, die gesagt hat, sie sehen posttraumatische Belastungsstörungen bei Prostituierten, die höher sind als bei Soldaten, die aus dem Auslandseinsatz zurückkommen. Und deswegen finde ich, dass da ganz, ganz, ganz dringender Handlungsbedarf besteht und bin da schon enttäuscht, dass da von Regierungsseite überhaupt nichts passiert.
Ja, auf jeden Fall sehe ich eigentlich auch so, nur Sie sagten jetzt gerade das nordische System, also das in Skandinavien, das ist in Schweden oder Dänemark, das irgendwie anders gehandhabt. Also was ist da das Konzept dahinter und wovon könnte Deutschland da lernen?
Die Schweden waren die ersten, die es eingeführt haben. Wir haben es mittlerweile in vielen anderen Ländern. Unter anderem hat es auch vor ein paar Jahren jetzt Frankreich eingeführt, was ja auch wichtig ist als großes Nachbarland, was aber natürlich dann dafür sorgt, dass an der Grenze Frankreich-Deutschland die Zustände auf deutscher Seite so sind, wie sie jetzt sind. Was bedeutet das? Das bedeutet eben zum einen, Freier werden bestraft, Prostituierte werden straffrei gestellt. Das bedeutet in unserem Fall, unser Modell auf drei Säulen fängt schon mal mit Prävention an. Dafür zu sorgen, dass Frauen gar nicht in die Prostitution kommen. Viele Frauen, die in der Prostitution sind, haben auch schon als Jugendliche, als Kinder sexuellen Missbrauch erlebt, keine Wertschätzung erlebt in den Familien, denen wurde schon als Kind eingepflanzt, als Jugendliche, du hast nichts, du kannst nichts. Aber für den Körper, so nach dem Motto, reicht's gerade noch und wurden eh schon geschändet. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und auch die entsprechenden Zahlen diesbezüglich. Dann innerhalb der Prostitution wird ihnen ja von den Zuhältern Angst gemacht. Viele sind ja eben dann, denen werden die Reisepässe abgenommen. Dann heißt ja, wenn du zur Polizei gehst, die schieben dich sofort ab. Du hast überhaupt keinen Schutz. Die haben keine Krankenversicherungen. Die haben keinen normalen Job, mit dem sie Geld verdienen können. Die haben keine Wohnung. Das heißt, dritte Säule muss dann auch sein Ausstiegsprogramme, aber auch so, dass es sich für die Zuhälter nicht mehr lohnt, weil in der Regel, wenn eine Prostituierte aussagen will, sagt uns die Polizei, dann ist die halt verschwunden. Dann gibt es die halt nicht mehr, bis der Gerichtsprozess stattfindet. Und wenn du eine rausgeholt hast aus der Prostitution, ja, dann kommen 10 Cousinen aus Rumänien dann hinterher, weil die Frau ist ja nichts wert. Das ist ja nur eine Ware, das ist ja nur ein Stück, die wird überhaupt nicht als Mensch gesehen. Und deswegen muss es auf unterschiedlichen Säulen sein: Prävention, dann währenddessen und dann aber auch die Ausstiegsmöglichkeiten und dann die Unterstützung beim Finden einer Arbeit, bei der Unterstützung des Findens einer Wohnung und vor allem, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist die Gesundheitsversorgung.
Okay, also medizinische Versorgung auf jeden Fall,
Ja.
na, auf jeden Fall definitiv, dass man da unmittelbar auch denen helfen kann. Jetzt
Ja.
hängt es ja stark
Ich
neben.
müsste nur langsam zum Schluss kommen, nur dass
Ja.
Sie schon mal vom Zeitbudget wissen.
Okay, genau. Ich wäre jetzt auch auf den letzten Punkt nämlich schon eingegangen zum Abschluss, weil wir hatten es ja angesprochen, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, wir haben Krieg in Europa und das Thema Prostitution oder Zwangsprostitution hängt ja auch trotzdem stark damit irgendwo zusammen. Letztlich wurden auch in Russland, in der Ukraine wurden Frauen, Kinder entführt, Jugendliche entführt, nach Russland entführt. Da wurden Frauen vergewaltigt von Soldaten. Und ich denke, also Zwangsprostitution wird da auch ein Thema sein. Also letztlich nur nochmal zum Abschluss, wie können wir da auch als, nicht nur als Deutschland, auch als EU diesen Menschen helfen? Einerseits, wir nehmen ja Flüchtlinge auf, aber auch dafür sorgen, dass wenn sie einmal hier sind, dass sie dann eben nicht in Illegalität leben, dass sie in illegale Fänge von Zuhältern oder anderen Kriminellen kommen, sondern dass sie aufgefangen werden in der Gesellschaft und dass sie letztlich sicher hier sind, weil nur häufig ist viel Kriminalität ja im Inland auch gibt.
Ja, absolut. Und deswegen war es ja auch nicht gleich vom ersten Tag an, aber relativ schnell, weil man das ja schon mitbekommen hat, war ja auch sehr viel Polizei, zum Beispiel hier auch am Hauptbahnhof, wo auf Ukrainisch halt Schilder waren, bitte nehmt keine Angebote an, bei jemandem privat unterzukommen. Bitte alles über die Hilfsorganisationen. Ich habe das am Hauptbahnhof selber auch angeschaut, dass Polizeihilfsorganisationen wirklich die Frauen abgefangen haben und gesagt haben, lasst euch nicht von irgendjemandem sagen, ach, du kannst bei mir unterkommen, ich bin so ein Menschenfreund. Nee, weil die sind dann plötzlich verschwunden, sondern hier ist das Rote Kreuz zum Beispiel, hier ist der Arbeiter-Samariter-Bund, hier sind andere Organisationen, hier ist die Polizei, hier ist die Feuerwehr, wir kümmern uns und wir vermitteln euch auch in regulierte, in beschützte Auffangmöglichkeiten, aber bitte fallt nicht auf Privatinitiativen rein. Das ist eben schon mal ganz, ganz wichtig. Und das andere, was Sie angesprochen haben, ist ja auch ganz klar festzustellen, dass Putin tausende ukrainische Kinder benutzt, auch als Kriegsmittel. Wir haben, man weiß es nie, aber die offiziellen Zahlen, die jetzt da sind, dass es fast 20.000 Fälle gibt von aus der Ukraine entführte Kinder, die bekannt sind. Die bekommen dann, die werden quasi russisch gemacht, die bekommen dann in Russland andere Namen, durchlaufen auch so ein Umerziehungsprogramm. Und von den knapp 20.000 sind angeblich erst 400 wieder zurückgekehrt. Und das sieht man schon, dass Abschiebung und Verschleppung auch da in so einem Krieg lediglich den Anfang einer Reihe von schweren Misshandlungen immer darstellen. Es gibt zahlreiche Verstöße gegen das Kindeswohl. Und in vielen Fällen führt es dazu, dass entweder das ist noch der beste Fall, der auch schon furchtbar ist, dass halt ukrainische Kinder als russische Kinder geführt werden und dann in russischen Familien leben, bei Familien, die halt unbedingt ein Kind haben wollten. Das ist hochdramatisch, aber es geht noch schlimmer. Es geht, dass sie für andere Zwecke missbraucht werden, für Zwangsarbeit, für eine aggressive Indoktrination auch genutzt werden, ihre Nationalität ihnen ab. Gesprochen wird und dass sie dann auch wieder als Soldaten eingesetzt werden. Und ein potenzielles Kriegsvergehen, weshalb auch der Internationale Strafgerichtshof im vergangenen Jahr Haftbefehle ausgestellt hat, unter anderem eben auch gegen Putin. Und zu Beginn des Kriegs, das muss man auch wissen, hat Putin noch mal selbst höchstpersönlich einen Erlass unterzeichnet, der es ukrainischen Kindern auch erleichtert, adoptiert zu werden und die russische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Also auch das war natürlich einer der ganz großen Punkte, die gezielt eingesetzt wurden. Und am allerschlimmsten ist es den Kindern in der Ukraine ergangen, die Heimkinder waren oder Heimkinder sind, weil die halt noch wesentlich leichter verschleppt werden konnten als die, die aus Familien gekommen sind. Und deswegen, weil sie nach unserer Verantwortung fragen, ich finde, wir haben schon die Verantwortung, die Ukraine zu unterstützen, Kinder auch in ihre Familien zurückzuführen. Das gilt für gewaltsam verschleppte, aber auch in Einrichtungen untergebrachte Kinder. Und die Ukraine hat auch eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Bring Kids Back UA. Und wir sind da auch im Austausch mit Hilfsorganisationen und auch mit dem Deutschen Roten Kreuz, weil man ist natürlich auch immer darauf angewiesen, dass man Leute auch vor Ort hat, die sich damit auskennen und die diese Fälle auch dokumentieren und versuchen, die halt nachzuvollziehen.
Auf jeden Fall, also Dokumentation nachvollziehen und am Ende letztlich auch hoffentlich natürlich die Leute eben hier sich in Sicherheit integrieren und auch in
Und
Sicherheit.
wieder zu ihrer Familie zurückbringen. Ich meine, das ist das Allerschlimmste. Du bist im Krieg und dann ist auch noch dein Kind weg. Also, das kann sich überhaupt keiner vorstellen.
Ja, definitiv. Das ist, also es ist einfach, also es ist schrecklich, was passiert. Es ist schlimm für die Familien, es ist eine ganz persönliche Schicksale, ganz zigtausende. Und ja, wir müssen, glaube ich, als Deutschland also unser Möglichstes tun, dass wir den Ukrainern einerseits in Deutschland eine Perspektive vermitteln. Auch Fachkräftemangel ist ja auch noch ein weiteres Stichwort, wo wir auch von profitieren können auf der anderen Seite. Aber letztlich eben, dass die Menschen Sicherheit und ja, auch mit Zuversicht eben auch hier bleiben können. Ja, Frau Bär, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant. Und ja, wenn Sie möchten, zum Abschluss können Sie aber noch auf eine Sache aufmerksam machen, wenn Sie das möchten, sei es auf eine kommende Landtagswahl aufmerksam machen oder eine andere Sache, die Ihnen jetzt am Herzen liegt, das können Sie jetzt sehr gerne noch tun.
Also, dieses Jahr finden am 9. Juni die Europawahlen statt und ich würde mich natürlich freuen, wenn möglichst alle zur Wahl gehen, besonders aber auch die Jugendlichen. Man kann ja bei der Europawahl jetzt auch schon ab 16 wählen. Also macht von eurem Wahlrecht Gebrauch, wählt keine extremistischen Parteien, weder links noch rechts, sondern setzt euch für die Parteien in der Mitte ein und im Idealfall werdet selbst Mitglied in einer Partei und versucht an unserer Demokratie mitzuarbeiten, weil es nicht selbstverständlich ist, dass wir schon so lange in Deutschland im Frieden in einer Demokratie leben dürfen. Es muss jeden Tag wieder aufs Neue erarbeitet werden.
Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.